Backstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden mir mitten im Kampf. Mein Trost ist er in allem Leid, in seiner Liebe.
Gott offenbart in einem Kind, der Herr der Welt, verlacht, verhöhnt und von den Seinen abgelehnt. Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Zorn ein Ende fand, trug er die Schuld der ganzen Welt. Durch seine Wunden bin ich heil. Sie legten ihn ins kühle Grab, dunkel umfing das Licht der Welt. Doch morgens früh, am dritten Tag, wurde die Nacht von Licht erhellt. Der Tod besiegt, das Grab ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr, denn ich bin
allen heute Morgen ein herzliches Willkommen hier in unserer Kirche und an den Telefonen. Wir feiern Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Über dem heutigen Sonntag, der den lateinischen Namen trägt, Sexagesime, zu Deutsch 60 Tage vor Ostern, steht folgender Leitspruch aus dem Hebräerbrief, Kapitel 3, Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt bzw. verhärtet eure Herzen nicht. Dieses Leitwort will uns ermutigen, offen zu bleiben für Gottes beste Absichten mit uns und unseren Mitmenschen. Und Gottes Wort zu Herzen zu nehmen, seine Absichten und Ziele zu erkennen und auch zu verwirklichen suchen. Darum geht es heute im Gottesdienst. Ich darf Folgendes ansagen zum Gottesdienst. Wir sprechen den Psalm 1 unter der Nummer 732 so im Wechsel, dass Sie als Gemeinde bitte die eingerückten Zeilen lesen. Unmittelbar anschließend singen wir das Lied 056, den Chorus Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht, zweimal. Vor der Predigt singen wir das Lied, die Konfis kennen es, dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt zur Gitarre, und auf der Rückseite des Liedblattes das eben gehörte, als Einspielung gehörte Lied In Christus ist mein ganzer Halt. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Danke allen herzlich, die im Gottesdienst mitwirken. Beim ersten Lied 452, Er weckt mich alle Morgen, machen wir es heute so, dass wir die ersten beiden Strophen singen und anschließend die Strophen 3 und 4 sprechen und dann wieder die fünfte Strophe singen. Dass ich mich füge, ich gehe nicht zurück. Hab nur in ihm Genüge, in seinem Wort mein Glück. Ich werde nicht zu Schanden, wenn ich nur ihn vernehm. Gott löst mich aus den Banden, Gott macht mich ihm genehm. Er ist mir täglich nahe und spricht mich selbst gerecht. Was ich von ihm empfahe, gibt sonst kein Herr dem Knecht. Wie wohl hat's hier der Sklave, der Herr hält sich bereit, dass er ihn aus dem Schlafe zu seinem Dienst geleit. Wir singen. Er will mich früh umhüllen mit seinem Wort und Licht. Sein Wort Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sind heute zusammengekommen, hier in unserem Gotteshaus und an den Telefonen, um miteinander auf das Wort unseres Gottes zu hören, ihn mit unserem Gebet und Lob anzurufen und ihn durch unser Vertrauen zu ehren. Gott begegnet uns zuvorkommend mit seiner Güte. Wir aber haben uns von Gott getrennt, leider, indem wir nicht zuerst nach seinem guten Willen gefragt haben, sondern unseren eigenen Willen durchgesetzt. So, in dieser Weise haben wir gesündigt, uns von Gott entfernt in Gedanken, in Worten und in dem, was wir getan oder unterlassen haben. Aus eigener Kraft, so sagt uns das Wort Gottes, können wir nicht frei werden. Deshalb sehen wir auf Christus und beten mit dem Zöllner: Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Hört das Evangelium, die frohe Botschaft. Gott geht nicht mit uns um, wie wir es verdient. Er vergilt nicht unsere Schuld, nein, er hat sie gesühnt. Denn seine Liebe zu uns ist unwandelbar. Und wer das als Getaufter im Glauben annimmt, das heißt von Herzen auf Jesus Christus vertraut, der wird selig werden. In dieser Zuversicht stärke und erhalte uns Gott, unser himmlischer Vater. Amen. Wir lesen und sprechen nun im Wechsel den ersten Psalm. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir singen 056.
Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten. Ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten. Ein Stern in der Dunkelheit.
Lasst uns beten. Herr unser Gott, lieber Vater im Himmel, wir beten dich heute Morgen an, um deiner Liebe willen. Du willst retten, was verloren ist. Du überlässt uns nicht unserem Schicksal, sondern sprichst durch dein Wort der Bibel hinein in unser Leben. Wir bitten dich, gib uns ein Wort für unser Herz und ein geöffnetes Herz für dein Wort und stärke in uns die Bereitschaft, was wir als richtig und hilfreich erkannt haben, auch in die Tat umzusetzen. Darum bitten wir dich im Namen von Jesus Christus, unserem Retter und Herrn, der in der Einheit mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Liebe Gemeinde, wenn der heutige Predigttext vorgelesen wird und wir die Predigt hören, wie wird das bei uns ankommen? Werden wir aufmerksam zuhören oder lassen wir uns durch Kleinigkeiten ablenken oder sind wir überhaupt in Gedanken woanders? Von Jesus erfahren wir, wie verschieden das Wort Gottes bei verschiedenen Menschen ankommt, wenn sie es hören. Davon handelt folgendes Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 8, in den Versen 4 bis 15. Als wieder einmal eine große Menschenmenge aus allen Städten zusammengekommen war, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um sein Getreide auszusäen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Wieder andere Körner fielen mitten ins Dorngestrüpp. Dieses ging zusammen mit der jungen Saat auf, so dass es sich schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf und brachten das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Nachdem Jesus das gesagt hatte, rief er: Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Später fragten ihn seine Jünger, was dieses Gleichnis bedeute. Jesus antwortete ihnen: Euch lässt Gott die Geheimnisse seines Reiches verstehen. Die anderen aber erfahren das alles nur durch Gleichnisse. Denn sie sollen sehen, aber nicht erkennen. Sie sollen hören, aber nicht verstehen. Das Gleichnis bedeutet Folgendes: Die Saat ist Gottes Botschaft. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an, aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang halten sich diese Menschen zu Gott. Doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt wird, wenden sie sich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem von Dorngestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigen und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Ehre sei dir, Herr.
Lob sei dir, Christus.
Wir wollen nun miteinander unseren christlichen Glauben an den dreieinigen Gott bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen vom Liedblatt das Lied, das sein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt. Es ist leicht zu erkennen, dass sich dieses Lied bezieht auf die gehörte Schriftlesung des Evangeliums heute.
Dass dein Wort in meinem Herzen starke
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen. Wir beten in der Stille um den Segen des Wortes Gottes. Herr, von Natur aus wissen wir nicht wirklich, wo es lang geht in deinem Sinne. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Es ist unseres Fußes Leuchte und Licht für unseren Weg. Und deshalb bitten wir dich, segne Reden und Hören aus der Kraft deines Wortes. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Menschen selbstbewusst auftreten, wie zum Beispiel im gestern zu Ende gegangenen politischen Wahlkampf, vielstimmig, selbstbewusst, wenn sie den Eindruck erwecken, genau zu wissen, was richtig ist, das macht schon einen gewissen Eindruck auf uns. Denn wir reagieren ja zuerst auch mal emotional und Eindruck kann auch bedeuten, negativ abstoßend oder eben positiv, wie auch immer. Selbstbewusstsein, Willensstärke und Tatkraft scheinen Erfolg zu versprechen. Allerdings, wie auch immer die heutige politische Wahl ausgeht, und wir hoffen gut, so können wir heute auch schon wissen, könnten es schon längst wissen, auch das wird irgendwann Geschichte sein. Politiker und Parteien, die ab morgen das Sagen haben, werden irgendwann Geschichte sein. Nur Geschichte, Vergangenheit, Teil der vergänglichen Welt. Ganz anders Gott. Er schreibt Ewigkeitsgeschichte, ewigkeitsrelevante Geschichte in diese vergängliche Welt hinein. Und erst dann, wenn wir unser Leben für Gott öffnen und für seinen guten Willen, der Zukunft hat, dann erst gewinnt unser Leben Bedeutung für die Ewigkeit. Das ist Nachhaltigkeit im besten Sinne des Wortes. Was ist nun der Wille Gottes? Ich bilde mir nicht ein, es von mir aus zu wissen. Wenn vielleicht jemand fragt, kann man das denn wissen, was der Wille Gottes ist? Was die Hauptsache ist? Nein, wir finden die Antwort in der Bibel. Sehr schön zusammengefasst in dem 4. Vers aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Gottes Wille. Und wenn es um Wahrheit geht, liebe Gemeinde, dann kommt niemand daran vorbei, was Jesus über sich selbst gesagt hat, was auch die Konfirmanden auswendig gelernt haben, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Johannes Kapitel 14, Vers 6. Und deshalb, liebe Gemeinde, ist es seit 2000 Jahren, seit Jesus von den Toten auferweckt wurde, und bis heute der Wille Gottes, dass alle Menschen Jesus als die Wahrheit Gottes erkennen und ihn als ihren persönlichen Retter von ihrer Lebensschuld erkennen und ihn als ihren Herrn persönlich annehmen. In der Apostelgeschichte der Bibel im Neuen Testament wird auf beeindruckende Weise erzählt, wie Gott teils auf ungewöhnliche Weise diesen seinen Rettungswillen den Weg bahnt und auch durchsetzt. Dazu hören wir heute Morgen einen kleinen Ausschnitt aus dieser Geschichte, die Gott selbst schreibt, Ewigkeitsgeschichte. Hören wir Apostelgeschichte 16, die Verse 9 bis 15, aufgeschrieben durch den Augenzeugen Lukas, der live mit dabei war. In der Nacht hatte Paulus, der unterwegs war auf Missionsreise, hatte er eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, einen Griechen, der bat ihn, komm nach Mazedonien herüber, übers Meer und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis. Und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, sie war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein und sagte: Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Soweit dieser kurze Abschnitt aus der Geschichte, die Gott schreibt. Von Gottes Willen, Menschen zu retten, erkennen wir hier, dass Paulus total bereit war, sich diesen Willen Gottes zur Verfügung zu stellen. Und nicht wie früher, als er noch der Saulus war, seinem eigenen Willen zu folgen. Doch seit seiner Begegnung mit dem lebendigen Jesus Christus wollte Paulus mit ganzer Leidenschaft dem Rettungswillen Gottes folgen. Und so erleben er und seine Begleiter natürlich gute Sachen, nämlich wie Gott Türen öffnet. Da ist zunächst die offene Tür nach Europa. Ja, zunächst hatte Paulus sich ja auch alles ganz anders vorgestellt. Der strategisch begabte Missionar hatte mit seinen Mitarbeitern schon bereits den Weg festgelegt, die Orte auf der Karte markiert, wo sie hin wollten, also genau nach Nordosten von Kleinasien, der heutigen Türkei. Da wollten sie Menschen für den Glauben an Jesus gewinnen. Bestens durchdacht alles. Doch wir erfahren in den vorausgehenden Versen 6 bis 8, dass sich zweimal ein innerer Widerstand bei ihm aufbaute. Dachte sich, woher kommt dieser Widerstand? Lukas schreibt es mit diesen Worten: Der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu, in Klammern ihre eigenen Pläne und Absichten, die bestimmt gut waren, zu verwirklichen. Es ist ja auch ähnlich manchmal im Alltag, wo du hast eine Entscheidung zu treffen, vielleicht die Bewerbung an eine Arbeitsstelle, verbunden mit einem Umzug. Oder für Jüngere ist es eine Frage, welcher der angebotenen Ausbildungsplätze besser ist. Für jemand anders ist es die Frage, soll ich diesen Menschen, in denen ich mich verliebt habe, heiraten? Christen fragen, ist er oder sie der von Gott gewollte Ehepartner? Bei Älteren ist es vielleicht die Frage, in welchem Arzt ich am meisten vertraue oder wo ich meine begrenzte Zeit und Lebenskraft noch sinnvoll einsetzen kann. Alle diese Fragen haben ja auch mit Entscheidungen zu tun. Und ganz sicher ist es für Christen Standard, dass sie fragen, was hat Gott mit mir noch vor? So hat sich ganz bestimmt der Paulus auch gefragt, wo möchte Gott mich haben? Und in der gleichen Richtung ist natürlich am besten eine Kirchengemeinde als Ganzes unterwegs. Da ist die Frage extrem wichtig, wo und wie können und sollen wir den Rettungswillen Gottes umsetzen in eine Welt, die drauf und dran ist, verloren zu gehen ohne Gott? Worauf gilt es sich zu konzentrieren? Müssen wir alles machen, was möglich ist und gute Unterhaltung verspricht? Welche Prioritäten müssen wir setzen? Im Kern, wofür öffnet der Herr Türen, unseren Mitmenschen das Evangelium zu bringen? Darum geht es im Kern. Das hatte sich Paulus damals gefragt und gebetet um Weisheit und die Führung seines Herrn. Er war sich schon nicht sicher, ob seine Pläne wirklich im Sinn des Herrn sind. Es gehörte Mut dazu, keine übereilte Entscheidung zu treffen, sondern abzuwarten, ob nicht der Geist Jesu ihm einen inneren Impuls in die richtige Richtung gibt. Das Wichtigste, liebe Gemeinde, ist in solchen Situationen wirklich das Gebet. Herr, dein Wille geschehe, nicht meiner. Weise mir, Herr, deinen Weg. Für Paulus kam der entscheidende, klare Hinweis in einer Nacht. Ein Mann aus Mazedonien auf der anderen Seite des Meeres bittet eindringlich in dieser Vision: Komm herüber und hilf uns. Sofort ist Paulus klar. Da muss ich hin nach Europa. Europa braucht Jesus Christus. Und da ist unsere Hilfe gefragt, sagt Paulus zu seinen Teammitgliedern, zu denen auch Lukas gehört, der gebildete Arzt, der auch schreiben konnte und uns die Apostelgeschichte ja aufgeschrieben hat. Also, wir gehen dahin, damit Menschen dort den Weg zu Gott finden. Die Griechen, das waren ja hochgebildete Leute, die hatten Dichter und Denker und Philosophen. Sie wussten auch von Schuld. Es gibt ja auch Tragödien, die geschrieben wurden, wo es auch immer um Schuld geht. Aber was wussten sie nicht? Sie wussten nicht von Jesus, der allein aus dem Sumpf von Sünde und Schuld retten kann. Also, nicht hingehen wäre unterlassene Hilfeleistung. So betritt also Paulus europäisches Festland, kommt nach Philippi, das ist die offene Tür nach Europa. Die nächste offene Tür ist da, wo Menschen auf der Suche sind, auf der Suche nach Wahrheit und ja, nach Gott. Irgendwann landet man auf der Suche nach Wahrheit, auch bei der Frage nach Gott. Ja, und das sucht Paulus. Wo in Philippi, dieser großen Hafenstadt, sollen und können wir am besten das Evangelium, unser Evangelium teilen mit anderen? Natürlich zunächst da, wo Menschen mit einiger Wahrscheinlichkeit zusammenkommen, um zu beten, um die Botschaft Gottes zu hören. In Philippi gab es keine Synagoge. Und so haben die Juden an einem Fluss eine Gebetsstätte eingerichtet. Deswegen waren dort auch ein paar Frauen. Von einer wird uns ganz besonders berichtet, Lydia. Sie war beruflich Purpurhändlerin aus Thyatira, also eine reiche Frau, interessierte sich für den Glauben an den Gott Israels, war auf der Suche nach Halt und Heimat, weil sie spürte, mir fehlt etwas, mir fehlt ohne Gott, fehlt mir das Entscheidende. Lukas schreibt, während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Auf geheimnisvolle Weise hat der Herr durch seinen Heiligen Geist ihr das Herz aufgeschlossen. Mit Herz, liebe Gemeinde, ist der Kern, das Zentrum jeder Person gemeint. Dort, wo der Wille und das Gewissen zu Hause sind, dort, wo wir die Entschlüsse in unserem Leben fassen. kurz der Kern unserer Person. Da hinein will Jesus, dort will er wohnen. Auch bei uns. Von dort aus will er in unserem Leben seine gute Herrschaft ausbauen und ausbreiten und aufbauen. Lydia hat erkannt, dass Jesus die richtige Adresse ist für ihr Herz. Ihr Herz, was sich so sehnt nach Frieden, nach Versöhnung mit Gott. Ihr geht das Herz auf und sie vertraut sich und ihr ganzes Leben Jesus an. Liebe Gemeinde, das ist das Entscheidende, worauf der Rettungswille Gottes zielt. Entscheidend ist nicht, wie viele Mitglieder oder Gottesdienstbesucher eine Gemeinde hat. Schön, wenn es viele sind, aber entscheidend ist das nicht. Entscheidend ist auch nicht, ob es uns gelingt, kurzfristig Begeisterung zu wecken und Anhänger zu werben. Das alles ist bestimmt auch nicht verkehrt, aber entscheidend ist, dass Jesus, der Herr, Menschen das Herz aufschließt für das, was wirklich nachhaltig ist und sie sich mit ihm verbinden, ganz entschieden mit ihrem ganzen Leben anvertrauen. Was dann geschieht, das zeigt sich, welche Kraft im Evangelium steckt. An einer Stelle, eigentlich an zwei Stellen. Die erste Stelle ist, Lydia wird überrascht und wie kommt es das Gefühl, es hat sich was verändert. Ich weiß, irgendwas hat sich verändert. Ich habe auf einmal so eine Freude in mir, die ich vorher nicht kannte, überrascht von Freude. Da wird vielleicht jetzt manche die Hand heben und sagen, mir geht es genauso. Eine weitere Folge ihrer Hinkehr zu Jesus ist eine neue Motivation. Ihre Freude mit anderen zu teilen. Also nicht nur eine offene Tür nach Europa, nicht nur eine offene Tür für Suchende nach Gott, sondern eine offene Tür für alle in der Umgebung. Wir sehen, wie die Rettung eines Menschen dazu führt, dass ein Mensch sein Leben anfängt, neu zu sortieren, Prioritäten zu ordnen, in den Terminkalender reinzuschauen, was kann ich getrost streichen, was könnte ich noch anders umbauen. Als vielbeschäftigte und erfolgreiche Frau in der Modebranche damals hat Lydia sicher ihren Terminkalender auch neu sortiert. Jemand hat einmal gesagt, wenn jemand sich zu Jesus hinkehrt in dieser Weise, dann merkt das zuerst der Terminkalender und dann merkt es auch der Geldbeutel und so weiter. Ja, wichtiger als ihr Beruf war tatsächlich jetzt ihre neue Zugehörigkeit zu Jesus und zur Familie Gottes, der Bezug zu anderen Christen, die auch mit Jesus unterwegs sind. Und das ist eine Trostgemeinschaft und das ist eine Ermutigungsgemeinschaft. Das ist nicht bloß, dass man da mal in die Kirche geht, weil man da eine Pflicht abzuleisten hat, sondern man erlebt Trost und Ermutigung. Und sie erkannte, die Lydia, das hat Jesus von Anfang an so gewollt, dass man Christ sein kann, nur in Gemeinschaft mit anderen Christen. Sonst ist es ganz schnell so, dass der Glaube vertrocknet, ohne Wurzel ist. Wie Jesus gesagt hat, Gemeinschaft mit anderen Christen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Das hat Lydia erkannt. Vers 15, nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein und sagt, wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Also, Lydia lädt Paulus und seine Mitarbeiter in ihr Haus ein. Aus dieser spontanen Gastfreundschaft wurde bei dieser Lydia eine bleibende geistliche, innerliche Verpflichtung und Verantwortung. Aus diesem kleinen Anfang wurde eine Hausgemeinde in Philippi. Regelmäßig kamen die Christen bei ihr zusammen und für Lydia hieß das, ich will treu für die Menschen beten, die sich in meinem Haus versammeln, sie begleiten, will voller Liebe dafür sorgen, für die Sorgen, die, mit denen Gott uns Gemeinschaft schenkt. Dafür war sie bereit, ihren Alltag umzustellen, Prioritäten zu verändern. Das war ja für sie gar kein großes Problem. Liebe Gemeinde, die Retterliebe Gottes sucht, unabhängig von Formen und Formaten, immer den Weg zu anderen, sie teilhaben zu lassen, Leben und Glauben zu teilen. Da ist Lydia ein leuchtendes Vorbild für christliche Lebensgestaltung, zum Beispiel Gastfreundschaft. Unser heutiger Predigttext möchte uns dazu motivieren, Acht zu geben darauf, wo Gott in unserem eigenen Leben Türen öffnet. Zunächst natürlich im eigenen Herzen, aber dann eben auch eine neue Perspektive zu gewinnen für seine Rettungsmission, wo er uns gebrauchen will. Wir beten: Herr, zeige mir, zeige uns, wo du uns haben willst, und gib uns offene Türen, unseren Mitmenschen Brücken zu bauen hin zu dir. Amen. Das nächste Lied, das wir jetzt singen, das ist ja das Neue, In Christus ist mein ganzer Halt, wirft so einen Blick auf den Reichtum des Glaubens, von dem mit Sicherheit Paulus auch mit Lydia gesprochen hat. Und wir kriegen die Melodie bestimmt wieder schnell ins Ohr, es ist ja auch nicht allzu schwer. In Christus ist mein ganzer Halt. In Christus ist mein ganzer Halt, er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind, wer liebt wie er, stillt meine Angst, bringt Frieden mir mitten im Kampf, mein Trost ist er in allem Leid, in seiner Liebe find ich Halt, das ewige Wort als Mensch geboren, Gott offenbart in seinen abgelehnt, doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Zorn ein Ende fand, trug er die Schuld der ganzen Welt, durch seine Wunden bin ich heil. Sie legten ihn ins kühle Welt, doch morgens früh am dritten Tag wurde die Nacht vom Licht erhellt. Der Tod besiegt, das Grab ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr, denn ich bin sein und er ist mein, mit seinem Blut macht er mich rein. Nun hat der Tod die Macht verloren, ich bin durch Christus neu geboren, mein Leben liegt in seiner Hand, vom ersten Atemzuge an, und keine Macht in dieser Welt mich im Rauben, der mich hält. Bis
der Gemeinde ist Folgendes bekannt zu geben. Zunächst folgende Einlagen und Gaben der vergangenen Woche. Klingelbeutel für die eigene Gemeinde betrug 95 Euro. Die Kollekte am Ausgang für die eigene Gemeinde 21 Euro. Im Kästchen für Kinder- und Jugendarbeit waren es 12 Euro. Die Kollekte im Kindergottesdienst betrugen 6,10 Euro. An Spenden wurden gegeben 50 Euro für die eigene Gemeinde. Wir sagen herzlichen Dank und wünschen den Gebern und der Verwendung der Gaben Gottes Segen. Die Kollekte am Ausgang ist heute für die evangelische Jugend im Dekanat Kitzingen bestimmt und am nächsten Sonntag für die Ökumene und Auslandsarbeit der EKD. Nähere Infos zu den Kollekten finden Sie im Schaukasten an der Kirche. Aus unserer Kirchengemeinde verstorben ist im Alter von 87 Jahren Frau Erika Kapp, wohnhaft Albertshofener Straße 27 in Mainzontheim. Die Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, den 6. März um 14 Uhr auf dem Mainzontheimer Friedhof statt. Im Alter von 92 Jahren verstorben ist Herr Michael Dallab, wohnhaft Drehgasse 18. Der Zeitpunkt der Urnenbeisetzung wird noch bekannt gegeben. Wir beten. Herr Jesus Christus, in deine Hand befehlen wir Frau Erika Kapp und Herrn Michael Dallab. Wir bitten für die Angehörigen um Trost und Stärkung durch dein Wort. Amen. Auf folgende Gottesdienste und Veranstaltungen ist hinzuweisen. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am Sonntag, den 2. März um 9.30 Uhr mit Herrn Martin Deindörfer. Und zum Kindergottesdienst, der zur gewohnten Zeit um 10 Uhr im Gemeindehaus beginnt. Bereits heute laden wir herzlich ein zu unseren Impulstagen, die von Sonntag, dem 23. März bis Donnerstag, den 27. März mit Thomas Kästner stattfinden. Die Impulstage thematisieren auf eine besondere, zeitgemäße Art Fragen nach dem Sinn des Lebens. Nähere Infos finden Sie auch im aktuellen Gemeindebrief auf Seite 5. Pläne für die regelmäßige ökumenische Tagesbibellese 2025 liegen am Schriftentisch bereit und können gerne mitgenommen werden. Der Leitspruch für den heutigen Sonntag steht im Hebräerbrief Kapitel 3, Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Der dreieinige Gott segne seine Gemeinde hier vor Ort in unserem Land und weltweit nach dem Reichtum seiner Gnade.
Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du hast uns durch deinen stellvertretenden Tod am Kreuz auf unvergleichliche Weise die Liebe Gottes bewiesen. Du suchst auch heute Menschen, die bisher noch nicht daran gedacht haben, dich zu suchen, weil sie in ihrem Eigensinn und in Gottvergessenheit noch verloren sind. Du willst retten, was verloren ist. Vergib uns, wo wir selbst die ernste und gefährliche Situation unserer Mitmenschen, die noch ohne dich leben und deinen Rettungswillen die ernste Situation verharmlost haben. Vergib, wo wir selbst als Christen und als christliche Gemeinde wichtige Nebensachen zur Hauptsache gemacht und deine Ziele und Absichten aus dem Blick verloren haben, weil unsere Sorgen um uns selbst und unsere irdischen Anliegen alles beherrschen oder zu beherrschen drohen. Hilf uns, es ganz persönlich und immer neu auszusprechen in der kommenden Woche, die Frage, Herr, hier bin ich, was willst du, dass ich tun soll? Vielleicht wissen wir es schon ganz genau, was dein Wille ist für uns persönlich, dann gib uns die Kraft und den Mut, es zu tun. Führe du uns bitte mit den Menschen zusammen, die du ansprechen willst. Gib uns die richtigen Worte und den guten Ton. Lass uns in deiner Liebe wachsen, damit unsere Mitmenschen erkennen können, wie wir unsere Berufung leben, Wegweiser hin zu sein zu dir und zum Frieden mit Gott. Wir wollen dir danken für alle Möglichkeiten, die du uns gibst als Kirchengemeinde, in unserem Ort dein Evangelium weiterzugeben, in vielfältiger Form. Wir bitten dich schon jetzt für unsere Impulstage, die heute in 4 Wochen beginnen. Wir bitten, dass wir uns persönlich täglich von deinem Wort und deinen Absichten so erfüllen lassen, dass wir gerne jede sich bietende Gelegenheit nutzen, dein Wort, dein Evangelium in Wort und Tat zu bezeugen. Danke auch für allen verborgenen Dienst der Liebe, in der Fürbitte und in helfender Tat. Mach es allen Mitarbeitenden in unserer Kirchengemeinde zum Herzensanliegen, dass dein Wort in unserem Herzen starke Wurzeln schlagen kann. Und lass dadurch, wie bei Lydia, die Freude an dir wachsen. Erbarme dich bitte der vielen Nöte in unserer Welt, besonders der Menschen in Gebieten, wo Krieg und Terror, wo Ungerechtigkeit, Unsicherheit und teilweise Chaos herrschen. Anlässlich der heutigen politischen Wahl bitten wir, lass die Parteien und Politiker gewählt werden, die den besten Beitrag leisten, Frieden und Gerechtigkeit zu fördern, in Ehrfurcht vor dir, unserem Gott. Wo auch immer wir leben, lass uns als von dir gestärkte Hoffnung und Zuversicht verbreiten. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen im Stehen, geh unter der Gnade. Lied Nummer 016, die dritte Strophe. 016, die dritte Strophe.
Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte.